She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, deiner Urlaubsdestination im Allgäu.
Da geht's halt nicht drum, dass du oben am Start denkst, so, jetzt muss ich das Rennen gewinnen. Dann geht der Schuss halt meistens nach hinten los. Da kommt jetzt so eine junge Wilde, die fährt gut Ski, die kann vielleicht manche Dinge besser als ich, aber trotzdem will ich noch die Nummer 1 sein. Es ist schon erstaunlich, wer da eigentlich die Entscheidungen letztendlich fällt, weil also von uns Athleten ist da, glaube ich, keiner dafür gewesen. Was auch immer ganz lustig ist, ist so der Service-Männer-Funk, der geht immer ziemlich rund bei solchen Sachen. Die wissen alle immer ganz genau Bescheid, aber verbreiten natürlich auch gerne mal irgendwelche wilden Gerüchte. Deswegen, da hört man eigentlich die meisten Infos immer.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen She Happens-Folge. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet ist heute nur aus Oberstdorf Vinzenz Geiger.
Servus.
Vinzi, jetzt ist dein lang ersehnter Heimweltcup in Oberstdorf auch schon wieder Geschichte. Wie war denn die Stimmung zu Hause?
Ja, Stimmung war wirklich überragend. Also ich glaube, es hat am Wochenende wirklich alles zusammenpasst. Wetter war perfekt. Ja, viele Zuschauer. Es war echt richtig cool. Hat richtig Spaß gemacht zum Starten. Ich bin ja dann noch rechtzeitig auch fit geworden. Also es war echt mega, mega Wochenende, auch wenn es noch nicht perfekt lief. Aber zumindest schon mal ein bisschen besser.
Du wusstest ja vor dem Wochenende nicht genau, wo du gerade stehst. Nachdem du nach dieser vierwöchigen Pause warst, glaube ich, nochmal krank geworden bist. Wie hat sich's denn jetzt angefühlt?
Ja, hat sich echt ganz gut angefühlt. Wie gesagt, ich habe nicht ganz gewusst, wo ich stehe. Vor allem, weil ich mich eigentlich im Laufen dann eigentlich gar nicht vorbereitet habe. Deswegen war das schon ein ziemlicher Kaltstart. Für das lief's dann echt ziemlich gut. Es war einfach ja, richtig cool da zum Starten und ich glaube da mit den Fans und mit der Stimmung, da läuft sich dann auch leichter, wenn die Vorbereitung nicht ganz so ist. Ein paar Meter haben nur auf der Schanze gefehlt, aber ich glaube so langsam wird zum Springen und hab ein ganz gutes Gefühl, dass es jetzt ein bisschen besser wird.
Du bist ja am Samstag Sechster geworden über die 10 Kilometer und am Sonntag 17. Bist du trotzdem insgesamt zufrieden mit dem Wochenende? Oder ist es zumindest die Richtung, in die es gehen soll? Ist es ein Schritt nach vorn?
Ja, also die Ergebnisse, da bin ich jetzt nicht so zufrieden damit. Aber das liegt eigentlich eher an meiner Performance. Also Springen war es einfach, eigentlich war es schon ein Schritt in die richtige Richtung. Aber ich hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Aber ich war einfach sehr unsymmetrisch in der Luft und habe dann aus meinen Absprüngen nicht wirklich was machen können. Deswegen war es ein bisschen schade, weil ich glaube, da wär deutlich mehr drin gewesen, speziell am Sonntag. Aber wie gesagt, es war trotzdem ein cooles Wochenende und ja, es wird langsam, aber zufrieden war ich noch und nicht mit der Leistung.
Wie geht's jetzt weiter bis Schonach?
Wir überlegen noch wir schauen noch, ob wir vielleicht früher anreisen können nach Schonach, dass wir vielleicht mal schon einen Sprung auf der Schanze machen können, weil Schonach ist zwar eigentlich Heimweltcup, aber wir machen genauso viele Sprünge wie jede andere Nation auf der Schanze, weil die nicht sehr oft präpariert ist. Und ich glaube, über das ganze Wochenende sind 4 Sprünge geplant. Also ich glaube, kein Probedurchgang. Und ja, also ein Trainingssprung, ein PCR und dann 2 Wettkampfdurchgänge, also kein Probedurchgang. Das ist dann ganz schön wenig und ja, vielleicht, wenn es sich ergibt, würden wir vorher schon mal hinfahren, was sicher ganz gut wäre, wenn man die Schanze schon mal kennenlernen nochmal. Und ist ja schon eine spezielle Schanze, eine sehr alte Schanze. Aber ja, sonst steht jetzt nochmal Training daheim an, nochmal Springen. Ich glaube, da gibt es bei mir noch einiges, was ich da, ja, wo ich da mich verbessern kann oder muss. Und ich glaube, auch für das ganze Team hat man gesehen, Wir stehen nicht ganz schlecht da, aber im Springen sind wir einfach noch zu weit weg, um dann wirklich ganz vorne mit um die Siege zu kämpfen.
Aber ich muss sagen, ich hatte trotzdem das Gefühl, dass ihr nochmal im Springen zumindest ein kleines Stück vorangekommen seid, jetzt in der langen Pause.
Ja.
Klar waren die Abstände noch groß, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist nicht das, wo ihr hin wollt.
Ja, ich glaube, es hat sich schon ein bisschen was entwickelt, aber ja, der Anspruch ist halt auch von so einem Team wie von uns, dass wir schon da noch näher dran kommen. Und ja, von mir speziell auch. Ich weiß, dass ich, wenn ich fit bin und mein Sprung einigermaßen passt, dann will ich ums Podest oder um Sieg sogar kämpfen. Und ja, da fehlen einfach noch 2-3 Meter. Oder ja, jetzt auf der kleinen Schanze haben vielleicht schon noch ein paar Meter gefehlt. Und ja, da gehört es einfach dran zum Arbeiten. Und dann, wenn ich mir die wiederhole, dann bin ich auch gleich wieder ganz vorne dabei.
Über eine Sache müssen wir noch reden. Ihr hattet Einheitswachs dieses Wochenende?
Ja, genau. Wir hatten Common Waxing. Das bedeutet, dass es wir haben einen Hersteller gehabt, Holm & Colin, der Wachs gestellt hat, und unsere Techniker durften dann die Ski wachsen. Aber es haben alle das gleiche Wachs bekommen. Also man musste einen Ski auswählen und den man dann läuft, und den haben die Techniker dann eben alle mit dem gleichen Wachs gewachst von jeder Nation. Eben das war so ein Test jetzt mal. Das haben sie in Tallinn in Estland bei dem Sprint, bei dem Nachtsprint, beim Langlauf auch schon mal geübt oder probiert. Und also ich kann eigentlich sagen, dass es schon ein Erfolg war. Sicherlich noch nicht perfekt ausgereift, aber ich glaube, dass es schon viele positive, ja, einfach viele Vorteile hat, einfach Kostenersparnis und vielleicht auch einfach nicht ganz so, ja, also wenn man, es muss nicht immer alles noch größer werden und noch mehr Aufwand, noch mehr Fahrzeuge, die rumfahren. Vielleicht kann man mit dem Schritt da einfach den kleinen Nationen ein bisschen entgegenkommen und da das Ganze, den ganzen Fuhrpark vielleicht ein bisschen eindämmen. Aber da sind die Meinungen sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass da schon Potenzial drin liegt.
Also es ist ja, wie du sagst, gerade für die kleineren Nationen, die nicht so viel Geld haben, zu testen, natürlich sehr positiv. Ich war aber trotzdem überrascht, als ich das gehört habe, weil normalerweise macht man das ja eigentlich nur in Nachwuchsrennserien und nicht ganz oben im Weltcup.
Ja, wie gesagt, ich glaube, auf die Idee, das war auch vom IOC so ein bisschen eine Idee, dass einfach für unseren Sport, dass man das mal testet. Und ich glaube ja, man hat es gesehen, im Langlauf-Weltcup haben sie es auch schon gemacht. Also wir sind da jetzt nicht die Ersten, die das testen. Und ja, es ist sicher, kann man damit argumentieren, dass man sagt, okay, der Sport, die Entwicklung soll immer weitergehen, und die geht nur weiter, wenn es auch diesen Konkurrenzkampf auch gibt mit der Präparierung der Ski. Ist sicher ein Argument, aber wie gesagt, das war jetzt mal ein Test und ich persönlich fand es nicht schlecht. Habe jetzt nicht gespürt, dass irgendjemand jetzt einen extremen Nachteil hatte oder dass es einen extremen Unterschied gemacht hat. Deswegen fand ich es eigentlich echt nicht schlecht.
Und schön zu sehen war auch, dass das Compact Race doch die Spannung bringt, die man sich ja erhofft hat im Vorfeld der Saison. Weil ich war ja doch immer ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so gut ist.
Ja, das war glaube ich, also jedes Compact Race, es waren jetzt die drei Compact Races sind jetzt schon wieder vorbei. Und ja, es war, glaube ich, jedes Rennen ziemlich spannend. Es ist halt so wie jetzt, also mir hat jetzt einfach wieder eine Runde gefehlt, dass ich dann vielleicht nochmal weiter vorkommen kann. Aber man hat es gesehen, wenn ich die Gruppe um Juli und Manu Feist und so, die hätte Chancen gehabt auf den Sieg. Wenn die sich ein bisschen einig gewesen wären und nicht nur der Juli alleine vorne weggelaufen wäre, dann wären die sicher noch vorkommen und hätten um den Sieg gekämpft. Also da hat man dann schon wirklich das Compact-Format gesehen. Da wäre vielleicht was möglich gewesen, dass da 10 Leute um die ersten 3 Plätze kämpfen. Und ich glaube, auch da im Compact liegt, ja, das sind schon, ich finde es ein gutes Format. Speziell, wenn man vielleicht dann mal drüber diskutiert, ob man dann doch mal auf die Skiflugschanze geht. Und ja, ich habe gedacht, mir liegt es noch ein bisschen besser, aber auch da muss man einfach noch ein bisschen weiterspringen.
Aber man hat es ja gesehen, die starken Läufer waren doch alle außerhalb der Top 15. Also Ero hier wohnen auf 15, Ilka Herrola auf 16, du auf 17, Jürgen Grabak auf 18. Also eigentlich doch die starken Läufer relativ weit hinten.
Ja, ich glaube, das, an was das jetzt gelegen hat, kann man nicht direkt sagen. Das war natürlich, weil wir halt auch weiter hinten im Springen waren. Und ich glaube, dass das die Renneinteilung bei dem Rennen schon auch öfters mal anders ist, weil es doch eine Runde weniger ist und dann viele relativ schnell loslaufen und dann den Abstand dann einzuholen, ist natürlich extrem schwierig auf die guten Läufer und da waren die Bedingungen dann einfach zu schnell, dass man dann sagt, dass da in der letzten Runde dann noch so viel geht.
Eine Frage noch zu Schonach. Hat es denn da jetzt mal Schnee? Schaut es jetzt mal ganz gut aus.
Ja, ich glaube, vor 2 Wochen, da haben wir noch alle so ein bisschen Scherze gemacht. Wird das wirklich stattfinden in Schonach dieses Jahr? Aber jetzt haben sie schon grünes Licht und das sieht super aus. Also ich glaube da, ich weiß natürlich nicht, was dann letzte Woche passiert. Kann ja zur Zeit, ist ja der Januar so ein bisschen wie der April, auch bei uns hier in Oberstdorf. Deswegen weiß ich nicht, was passiert, aber sie haben genug Schnee und ich glaube, wenn das Wetter passt, dann wird das richtig cool. Also ich glaube, da kann ein richtig cooler Weltcup draus werden. Speziell auch der Fabian Riesle gibt da sein Abschiedsrennen. Ich glaube, da wird eine richtig gute Stimmung.
Das wird sicher auch nochmal eine gute Abschiedsparty.
Mit Sicherheit, ja. Auch wenn dann ja, da wäre es dann vielleicht besser, wenn dann wieder eine Weltcup-Pause wäre. In dem Fall geht es dann direkt weiter nach Seefeld am nächsten Wochenende. Deswegen wird für uns die Party dann eher nicht ganz so groß ausfallen.
Oh Mann, ey. Naja, dann sind wir auf jeden Fall gespannt auf Schonach. Aber davor hören wir uns ja nächste Woche nochmal. Ansonsten, wir haben es letzte Woche schon angekündigt, dass wir uns diese Folge vermehrt um Skialpin kümmern. Und wir haben Kira Weidler eingeladen und es gibt natürlich einiges aufzuholen, einiges zu besprechen. Deswegen wollen wir da jetzt gleich mal reinhören. Viel Spaß in unserem Interview mit Kira Weidler.
Sie war vor 2 Jahren schon mal bei uns zu Gast. Ich glaube, dazwischen ist sehr viel passiert und auch die Saison ist schon jetzt etwas alt. Herzlich willkommen, Kira Weidle.
Servus, schön, dass ich wieder da sein darf.
Ja, freut uns. Du hast mir gesagt, dass du eventuell jetzt noch zum Training irgendwo hinfährst. Wo bist du denn gerade?
Ich bin tatsächlich zu Hause geblieben. Ich hatte ja letzten Donnerstag einen Trainingssturz in Zauchensee und leider dauert die Erholung doch ein bisschen länger als ursprünglich gedacht. Eigentlich wären wir schon wieder zum Training angereist, aber ich habe mich jetzt mit den Therapeuten, Ärzten, Trainern, alle gemeinsam haben wir uns entschieden, dass ich jetzt doch erstmal noch eine Pause mache und wirklich mich ordentlich erhole, weil die nächsten Wochen sind dann doch wieder anstrengend und auch wichtig und da will ich natürlich 100% fit sein.
Wie geht's dir denn jetzt aktuell, wenige Tage nach dem Sturz?
Ja, es ging schon mal besser. Es ist eigentlich nur der Kopf, der das Problem ist. Dem Rest vom Körper geht's gut, aber mit dem Kopf ist halt immer ein bisschen ein sensibles Thema. Also sobald da halt irgendwelche Symptome da sind, wie Kopfschmerz oder so ein bisschen Schwindel, wird man natürlich gleich sehr vorsichtig, was, glaube ich, auch gut so ist. Und dementsprechend geht's mir gerade. Also schon noch selbst in Ruhe teilweise Kopfschmerzen. Und wenn ich mich von rechts nach links drehe, ein bisschen schwindelig dazu. Deswegen ist gerade wirklich 100% Ruhe angesagt. Fast kein Training auch. Ich war jetzt heute mal ein bisschen auf dem Ergometer, aber ich glaube, es ist sinnvoller, jetzt gerade ein bisschen rauszunehmen, um dann eben wieder durchstarten zu können.
Kannst du uns nochmal mit in den Sturz am Donnerstag im ersten und einzigen Training mit reinnehmen, was genau passiert ist?
Oben ganz normal losgefahren, war alles gut, gutes Selbstbewusstsein gehabt und dann war es so ungefähr die 5. Kurve, wo ich ein bisschen weit geworden bin. Der Außenski ist ein bisschen in den abgerutschten, weichen Schnee rausgekommen und hat es mir weggezogen. Und dann hat noch der Innenski dazu gegriffen. Und dann habe ich quasi eine kleine Grätsche gemacht und hat mich so ein bisschen ausgehebelt, verdreht und direkt ins Tor. Oder erstmal mit dem Kopf eben auf die Piste aufgeschlagen, dann ins Tor und direkt ins Netz. Und Ja, sehr, sehr ärgerlich, vor allem wenn es nur ein Training gibt. Und wenn man dann bei dem nur 5 Tore fahren kann, ist natürlich sehr spannend dann, vor allem in der Abfahrt. Im Super-G ist man das ja gewohnt, aber nicht in der Abfahrt. Und ja, den Rest vom Wochenende habt ihr dann mitbekommen, glaube ich. Lief ja dann trotzdem noch ziemlich gut in der Abfahrt dementsprechend. 5. Platz, war ich natürlich super happy, ohne Training vor allem. Ja, da sieht man, dass das grundsätzliche Skifahren, das stimmt schon. Es ist halt immer so ein bisschen ein Vertrauensthema, würde ich sagen.
Das war ja auch richtig knapp eigentlich. Also die Abstände waren ja nicht gerade so groß. Also ich denke mal, also gut, weiß man nie, wie es dann mit Training, ob es dann noch besser gewesen wäre, aber da war es ja schon sehr nah dran auch am Podest.
Ja, ich glaube 1200stel waren es letztendlich am Stockerl vorbei. Ist definitiv knapp, vor allem als ich ins Ziel kam, war ich ja Zweite eben mit 1200stel und dann dachte ich mir, ja, war keine schlechte Fahrt, aber eben ohne Training kann man das halt auch sauschwer einfach einschätzen, wie man wirklich unterwegs war, weil man es einfach noch nicht gefahren ist davor und man, ja, vor allem in der Abfahrt, da lässt man sich im Training ja doch immer ein bisschen Puffer, lässt vielleicht, ja, noch ein bisschen Risiko offen fürs Rennen und da wusste ich nicht, wie nah ich mich überhaupt in den 100% bewege.
Aber war die Entscheidung für dich trotzdem relativ klar, nach dem Sturz schon am Freitag auch im Super-G wieder an den Start zu gehen?
Jein. Also am Freitag hat mein Kopf erstmal ziemlich gebrummt. Und dann war klar, ich will natürlich die Rennen fahren, aber es muss einfach Sinn machen. Mir ging es dann am Freitag in der Früh wirklich deutlich besser, hatte ich keine Kopfschmerzen mehr und nichts mehr. Habe ein paar neurologische Tests auch gemacht, um einfach zu schauen, ist mein System parat? Und das war alles sehr positiv und drum habe ich mich dann auch entschieden, ich fühle mich bereit fürs Rennen und will das fahren. Und da gab es auch wirklich keinerlei Probleme irgendwie unterm Fahren. Das Problem bei dem Ganzen ist natürlich immer, wenn man das Tag für Tag so weitermacht, dann stauen sich vielleicht manche Dinge mal auf und ja, dann war der Sonntag, war dann schon wirklich ein bisschen am Limit, weil einfach so viele Reize übers Wochenende in den Kopf gekommen sind und zu verarbeiten waren. Das, ja, war wirklich am Sonntag, war dann Ende. Da bin ich dann abends, nachdem ich noch im TV-Studio war, war ich dann wirklich platt und war froh, dass ich einfach mal abschalten konnte.
Ah, du warst bei Blickpunkt Sport, oder?
Ja, genau, war ich auch noch am Sonntagabend. Das war schon länger ausgemacht. Deswegen, ja, habe ich das natürlich auch noch gerne mitgenommen. Ist ja auch immer eine schöne Sendung. Und da freue ich mich natürlich auch, Gast sein zu dürfen. Aber wie gesagt, danach war dann auch irgendwann mal Zappa.
Aber der Super-G am Sonntag war ja schon auch krass, was die Abstände angeht. Ich meine, man durfte nur einen Rückstand von 1,5 Sekunden waren es, glaube ich, haben, um in den Top 30 zu landen. Das ist ja gerade bei euch Damen im Speed-Bereich eigentlich schon außergewöhnlich.
Ja, das stimmt. War schon ein sehr, sehr enges Rennen, wobei man sagen muss, Zauchensee ist eigentlich fast immer so ein enger Super-G. Ich kann mich erinnern, ich glaube, vor 2 Jahren war ich 8/10 hinten und war, glaube ich, 18., 19. Also das war damals auch schon so. Und wie ich mich erinnern kann, auch die Super-Gs davor. Drum, ja, da zählt einfach jedes Hundertstel darunter. Was eigentlich erstaunlich ist, weil es doch eine relativ selektive und schwere Strecke ist. Aber irgendwie kommt wahrscheinlich keiner perfekt runter. Deswegen muss man einfach schauen, wer die wenigsten Fehler macht.
Der Super-G ist ja nach wie vor bei dir ein großes Thema. Seit 2 Jahren arbeitest du eigentlich darauf hin, auch hier den nächsten Schritt zu machen, der aber irgendwie, sagen wir mal, noch nicht ganz konstant gelingen mag, oder?
Ja, also ich würde sagen, seit 2 Jahren ist schon auf jeden Fall ein Schritt nach vorne gegangen. Vor allem letztes Jahr waren die Ergebnisse ja deutlich besser, waren die ersten Top-10-Platzierungen dabei, was ich davor nie hatte. Und es waren schon mehr Ergebnisse einfach in den Top 15 da, wo ich einfach auch hin wollte. Aber ja, der letzte Schritt nach ganz vorne, der fehlt noch. Aber man sieht eben, wie auch bei so Rennen am Sonntag wieder, wie eng es einfach auch im Super-G ist. Und wenn einem da vielleicht dieses letzte Quäntchen Vertrauen fehlt, dann wird man eben gleich mal durchgereicht. Und dann ist man halt nicht auf dem Stocker, sondern da ist man halt 7., 8., 9., 10. Und ja, ich glaube, da heißt es aber trotzdem einfach Ruhe bewahren, geduldig sein da auch, was die Ergebnisse angeht und einfach konsequent weiterarbeiten und darauf aufbauen, was ich mir jetzt die letzten 2 Jahre erarbeitet habe, dass ich da einfach auch noch mehr Vertrauen kriege in die Disziplin, in mich selber. Und dann bin ich mir sicher, dass es auch irgendwann da funktionieren wird.
Man sieht es ja, wenn man so die Ergebnisse anschaut, es sind immer wieder richtig gute Rennen dabei, aber irgendwie dann kommt dann doch wieder so, also wie jetzt der 40. Klar, du hast gesagt, das ist so eng und da, wenn halt einfach man dann wahrscheinlich einen größeren Fehler drin hat, dann wird man schneller mal auch durchgereicht, aber das sah so ein bisschen aus, okay, manchmal klappt es schon und manchmal klappt es noch nicht. Aber klar, wenn es einfach so eng ist, dann macht es schon Sinn.
Ja, und wie gesagt, wenn man einfach noch nicht ganz auf diesem Level an Selbstvertrauen auch ist, wie ich es jetzt zum Beispiel in der Abfahrt bin, da bin ich einfach seit Jahren vorne mit dabei, kann darauf vertrauen, auf meine eigene Leistung auch. Und im Super-G ist es halt doch jedes Mal wieder ein bisschen ein Kampf, da auch in den Rhythmus vom Rennen reinzufinden und ja, nicht an Schönheit zu sterben darunter, sondern halt auch einfach zu attackieren.
Ja, und wer weiß, du hast das ja selbst gesagt, manchmal reicht auch ein Erfolgserlebnis aus, auch wenn es jetzt am Samstag in der Abfahrt war, die ja wirklich gut war, dafür, dass es auch im Super-G wieder regelmäßig weiter nach vorne geht.
Ja, genau. Ich glaube, der Samstag, der war jetzt, was die Abfahrt angeht, auf jeden Fall schon mal sehr, sehr positiv für mich, weil ich ja einfach wieder auch gesehen habe, um was geht's eigentlich bei dem Sport, wie muss man sich einstellen, damit man vorne mitfährt. Und da geht's halt nicht drum, dass du oben am Start denkst, so, jetzt muss ich das Rennen gewinnen. Dann geht der Schuss halt meistens nach hinten los, sondern so wie ich es am Samstag auch gemacht habe, ich habe mich auf meine Basics konzentriert, aufs Skifahren an sich, weil ich wusste ja, viel mehr wird jetzt erstmal nicht möglich sein. Oder ich hatte weniger Erwartungen einfach, weil ich kein Training hatte. Und dann weiß ich natürlich nicht, keine Ahnung, wo stehe ich jetzt darunter? Kann ich das Rennen gewinnen? Kann ich es nicht gewinnen? Ich weiß es nicht. Und vielleicht ist es manchmal genau der Schlüssel zum Erfolg, dass man einfach weniger Erwartungen hat an irgendein Ergebnis, sondern sich einfach mehr, wie man immer so schön sagt, prozessorientiert denkt und nicht ergebnisorientiert. Und ja, ich glaube, da muss ich auf jeden Fall die nächsten Rennen dranbleiben.
Ja, ich glaube, das ist generell in so Sportarten. Im Endeffekt machen die anderen Athleten das Ergebnis dann. Also man kann sich ja nur seine eigene Leistung beeinflussen und dann,
genau,
wenn viele andere einen Fehler machen, dann landet man weiter vorne. Also das ist immer, man kann sich nie auf so eine Platzierung festlegen.
Ich glaube auch, man muss einfach schauen, dass man selber seine persönlichen 100% abrufen kann. Und was die anderen dann machen oder irgendwelche äußeren Einflüsse wie Schnee, Wind, Wetter, Piste, das hat man einfach nicht selber in der Hand und dann ist es am Ende so, wie es ist. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man einfach für sich selber an sein persönliches Limit rangeht.
Wie zufrieden bist du denn mit deinem Winter bisher?
Noch nicht sehr. War ja doch ein sehr holpriger Start in St. Moritz und auch in Val d'Isère dann. Ja, es gab dann auch wieder ein paar kleine körperliche Wehwehchen. In Tervinia bin ich mal ordentlich umgeknickt. Da haben dann die Außenbänder mal eine Zeit lang Probleme gemacht. Dann in Val d'Isère habe ich mir mal wieder meinen berühmten Skidaumen abgeholt, den ich auch schon vor 3 Jahren hatte. Der musste diesmal zum Glück nicht operiert werden. Aber es sind halt natürlich auch wieder Kleinigkeiten, die irgendwie das ganze System stören. Warum es dann vielleicht manchmal auch nicht ganz so läuft, ja, ist dann auch noch Kopfsache dazu. Aber das Gute ist trotzdem oder war, dass ich immer noch schnelle Teilzeiten hatte. Also es war jetzt nicht so, dass ich runtergefahren bin und gesagt habe, boah, ich kann mir den Rückstand überhaupt nicht erklären. Ich bin noch perfekt gefahren von oben bis unten. Nee, so war es nicht. Ich wusste, es gibt Teile, die waren richtig gut, aber es gab auch Teile, die ich echt richtig versemmelt habe. Und ja, ich glaube, dann ist es einfach wichtig gewesen, dass ich mich auf die guten Teile konzentriert habe, weil da sieht man einfach, das Skifahren ist nicht das Problem. Das ist da, das funktioniert. Ich kann Skifahren, ich habe es nicht verlernt, aber ich muss es halt in gewissen Passagen auch noch umsetzen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, da muss man einfach dann prozessorientiert denken, von Tor zu Tor denken und nicht was dann unten im Ziel schon rauskommt.
Was anderes noch, wo wir das letzte Mal gesprochen haben, vor 2 Jahren, da warst du noch ganz alleine unterwegs. Und jetzt hast du ja wieder so ein, zumindest ein kleines Team, wo du, mit denen du reisen kannst, mit anderen Athletinnen. Was sagst du zu speziell zu Emma Eicher, die ja dieses Jahr echt schon auch Top-10-Ergebnisse eingefahren hat am Speed-Bereich?
Ja, ist auf jeden Fall sehr schön, wieder ein paar Mädels um mich rum zu haben und auch ein kleines Team. Die Emma ist natürlich nicht dauerhaft dabei, weil sie ja aktuell alle Disziplinen fährt. Deswegen sehen wir uns eigentlich nur bei den Rennen. Aber ist erstmal schön, dass es noch jemanden gibt, der einfach vorne reinfahren kann und dann auch noch extrem viel Potenzial hat, um noch weiter nach vorne zu fahren. Und das ist für mich, ist es auch gleichzeitig Ansporn zu sagen, okay, da kommt jetzt so eine junge Wilde, die fährt gut Ski, die kann vielleicht manche Dinge besser als ich, aber trotzdem will ich noch die Nummer 1 sein. Und das ist natürlich auch für mich eine interessante Situation, wo ich mich einfach auch manchmal mehr behaupten muss. Aber ich glaube, gleichzeitig können wir uns da einfach auch gegenseitig ganz gut pushen.
Da lernen ja dann beide davon eigentlich.
Genau, ja. Also sicherlich kann ich auch von ihr lernen. Und so kann sie wahrscheinlich auch noch von mir lernen. Weil ein bisschen mehr Erfahrung habe ich ja dann doch auf den verschiedenen Weltcup-Strecken. Aber wie schon gesagt, es gibt schon auch die eine oder andere Sache, die sie einfach besser macht.
Ja, und Emma ist ja natürlich auch noch eine sehr junge Läuferin.
Absolut. Und ja, super wenig Speed-Erfahrung auch. Also wenn man schaut, letztes Jahr waren ja auch ihre ersten Abfahrtsrennen überhaupt und dann direkt auch im Weltcup. Also Wahnsinn, wie die eigentlich durchgestartet ist auf der höchsten Ebene direkt. Und ich hoffe natürlich, dass das so bleibt in Zukunft. Und wie gesagt, das Potenzial ist da, dass da auch definitiv, dass es noch weiter nach vorne geht.
Ja, und ich glaube, da ist in der Abfahrt speziell ist ja die Erfahrung eigentlich ultra wichtig und noch viel wichtiger wie in den anderen Disziplinen. Deswegen ist ja, das tut wahrscheinlich sehr, sehr gut, dass sie da mit dir halt auch jemand hat, der wo einfach die Strecken schon kennt, die Orte schon kennt, da kann sie wahrscheinlich schon sehr davon profitieren.
Ja, klar, da fragt sie natürlich auch hier und da mal, wie fährt man das typischerweise oder wie ich das jetzt fahren würde. Da bin ich natürlich auch immer ganz offen zu ihr. Und ich glaube trotzdem, dass sie sich einfach diese bisschen Naivität, die sie gerade hat, dass sie sich einfach bewahren muss, weil wenn man zu viel zum Denken anfängt, dann ist es auch wieder nichts. Und ich glaube, das ist eine ihrer großen Stärken, dass sie nicht so viel drüber nachdenkt, sondern einfach den Ski laufen lässt. Und das macht sie auch so schnell.
Fühlt sich das mittlerweile besser für dich an, jemanden auch um dich herum zu haben? Weil vor 2 Jahren hast du ja erzählt, dass es schon eine schwierige Situation für dich ist. Du hast das Gefühl, der ganze Druck liegt auf dir. Alle schauen nur auf dich. Alle sind eigentlich nur für dich da. Ist das besser geworden?
Ein Stück weit ja. Ist natürlich ganz schön, wenn es auch manchmal nicht nur um mich geht, sondern eben auch mal um die Emma. Wenn die auch gute Ergebnisse hat, ist es ganz schön. Andererseits ist es halt trotzdem am Ende noch ein Einzelsport. Und ich selber habe Erwartungen an mich. Die Trainer des Drumherum haben auch Erwartungen an mich persönlich. Und deswegen, ja, denen will man ja trotzdem gerecht werden. Und drum weiß ich jetzt nicht, ob der Druck unbedingt weniger wurde, aber ist trotzdem ganz schön, wenn es ab und zu auch um andere geht.
Dieses Jahr ist ja bei euch auch kein großes Ereignis. Also bei uns ist das ja dieses Jahr auch extrem. Wir haben echt ziemliche Lücken im Weltcup-Kalender. Und jetzt so wie du, wenn man nur Speed fährt, ist ja dann auch eigentlich von der Einteilung von der ganzen Saison, da hat man dann auch immer wieder Pausen. Wie kann man das dann bei euch, kann man das dann richtig nutzen, um nochmal sich einen Formaufbau zu holen oder stört sich das eher, wenn da so lange Pausen drin sind?
Bei mir war das eigentlich schon immer ein bisschen so. Dadurch, dass ich halt nur auf der Speed-Seite unterwegs war oder bin, war das von der Kalenderplanung bei uns auf der Damenseite zumindest schon immer so, dass wir sehr blockweise gefahren sind. Also wir haben meistens angefangen eben mit eher technischen Bewerben, mit Sölden und Levi. Und dann ging es los mit Lake Louise, St. Moritz, Val d'Isère vor Weihnachten. Und dann hatten wir über Weihnachten schon immer die Pause. Und dann kommt wieder der eher speedlastige Januar. Also es war schon immer ein bisschen so. Und ich finde es eigentlich auch ganz cool so. Natürlich muss man auch sagen, man muss halt auch in diesen wenigen Wochen, die man dann immer hat, muss man einfach fit sein und parat sein. Also wenn man da krank ist, ist natürlich schon mal schlecht. Und genauso ist aber, wenn man jetzt vielleicht nicht ganz so parat war, so wie ich, oder was heißt nicht parat, aber noch nicht ganz so geliefert hat, wie ich vor Weihnachten, dann ist es halt auch nochmal ganz cool, wenn man so eine Pause hat, wo man sich nochmal sortieren kann, wo man einfach gut trainieren kann und dann, wie du gerade gesagt hast, sich vielleicht auch nochmal ein bisschen die Form erarbeiten kann. Ist es bei euch das erste Mal so, dass da so Lücken drin sind oder hattet ihr das auch schon?
Ja, es war schon mal so. Also es ist eigentlich klassisch in diesen Zwischenjahren, die wir dann haben, also wo dann kein großes Ereignis ist. Also es ist ja eigentlich alle 4 Jahre dann, wo keine WM oder Olympische Spiele sind, dann ist es so. Aber für mich ist jetzt so richtig das erste Mal, dass so lange Lücken drin waren. Wir hatten jetzt 4 Wochen dann Pause und ja, das ist schon, jetzt in dem Fall war es ganz gut für mich, weil ich da einfach nochmal trainieren können habe, an meiner Form arbeiten, speziell im Springen. Aber grundsätzlich ist es nicht so schön, weil bei uns ist der Rhythmus schon sehr wichtig, dass man da über die Rennen dann, also für mich vor allem, ich hole mir da eigentlich immer die Form dann auch über die Rennen, speziell im Laufen. Deswegen ist es ein bisschen nervig und auch einfach bei uns verschwindet ja dann der Sport komplett von der Bildfläche mal für eine Zeit lang. Wir haben ja nur die eine Disziplin und ja, deswegen ist es schon schade, aber ich denke, jetzt kommen dann wieder mehrere Wettkämpfe hintereinander und die nächsten Jahre sieht der Kalender auch wieder ziemlich voll aus. Also da gibt es dann wieder, da muss man dann eher wieder überlegen, was für einen Weltcup lässt man vielleicht aus.
Ja, ich glaube, das gibt's bei uns. Wenn man alle Disziplinen fährt, dann muss man sich das auch irgendwann mal überlegen, nachdem der Kalender ja schon sehr, sehr voll geworden ist und wir auch zuletzt bei den Herren sehr viele Rennen drin sind. Aber ja, wie gesagt, bei mir auf der Speed-Seite war es eigentlich schon immer so. Und ich glaube, es ist schon auch so, dass man ein bisschen so einen Wettkampf-Flow bekommt bei uns. Aber ich glaube, dass es bei euch natürlich mit dem Langlauf dazu ist es vielleicht noch mal ein bisschen was anderes, glaube ich, von der Ausdauer oder irgendwas. Wenn man da drin ist, dann ist es noch mal was anderes wie jetzt bei uns, wo jeder Tag eigentlich komplett anders sein kann wie der davor.
Ja, ich glaube auch, dass es schon ein Unterschied ist.
Wie ist so eine Saison ohne großes Ereignis für euch? Hat man da vielleicht auch im Sommer noch mal mehr Zeit, mal was zu verändern, was Neues auszuprobieren?
Bei uns schon. Also es gibt schon einige, die dieses Pausejahr nutzen, um zum Beispiel Materialwechsel zu machen, vielleicht auch Trainerwechsel zu machen. Also es gibt schon den einen oder anderen, der das vielleicht extrem nochmal nutzt. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man das eigentlich vor jeder Saison machen. Und das Sommertraining hat sich jetzt bei uns dadurch nicht sonderlich verändert. Ich glaube, das ist bei euch vielleicht auch wieder was anderes oder mit der Periodisierung für ein großes Ereignis dann, dass man da wirklich zur Topform ist. Wie gesagt, das ist bei uns, glaube ich, nicht ganz so entscheidend wie jetzt bei einer ausdauergeprägten Sportart.
Ja, also bei uns ist das schon so, dass man sich, um natürlich die Reize zum Setzen, vielleicht da schon einen längerfristigen Plan aufstellt. Speziell was die Umfänge im Ausdauerbereich angeht, aber ja, so wie dieses Jahr ist bei mir eher, oder speziell jetzt bei mir als Athlet, ist dann schon wichtig, einfach, dass ich im Springen dann parat bin, weil der Laufbereich dann, da bin ich eh gut aufgestellt. Aber grundsätzlich wird das schon so auch vom Trainerteam auch geplant oder der Rahmen, den man da eigentlich plant, ist schon so, dass man immer schaut, okay, man geht dann wieder ein bisschen zurück mit dem Umfang, dass man dann auch zum Großereignis wieder einen Reiz setzen kann.
Ja, bei uns geht ja auch meistens die Saison wirklich bis knapp vor dem Großereignis und danach auch unmittelbar weiter. Deswegen ist es bei uns eigentlich einfach so mittendrin und es halt ein Weltcup mit noch mehr Bedeutung, würde ich so sagen. Aber oder auch Olympia, das ist schon immer krass, wenn man da eigentlich eine Woche später schon wieder den nächsten Weltcup hat, wenn man gesehen hat, zum Beispiel Bobfahrer oder so oder Rodler, die hatten danach, glaube ich, immer Saisonende. Das ist halt schon ein bisschen was anderes auch von der Einstellung her.
Ja, das ist eh auch krass bei uns. Das war bei uns in der Saison 17, 18, Pyeongchang. Da hatten wir nach Olympia noch 11 Weltcups. Also das war richtig krass. Und dann der letzte Weltcup war dann in Schonach noch gar kein Schnee mehr. Das weiß ich noch genau. Da waren alle so durch einfach mit dem ganzen Stress, den man in der Saison hatte. Und dann musste man noch dieses ekelhafte Rennen in Schonach auf dem langsamsten Schnee überhaupt laufen. Das weiß ich noch. Da so zerstört waren. Das ganze Weltcupfeld war, glaube ich, noch nicht so zerstört wie nach dem Wochenende dann.
Das ist aber sicher auch interessant, oder? Vom Aufbau dann, wenn man danach noch so eine lange Saison hat. Weil trainiert wird ja wahrscheinlich, der Höhepunkt wird gesetzt auf das Großereignis, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das war dann auch so, dass dann, da werden dann schon auch Weltcups dann ausgelassen. Aber natürlich, es geht halt auch um Gesamtweltcup und diejenigen, die da halt da eine Chance haben, die können sich das halt nicht erlauben und die müssen dann halt einfach durchbeißen. Ich war in dem Jahr noch nicht, da war ich noch sehr jung und da kam das noch nicht in Frage, dass ich da überhaupt so im Gesamtweltcup mitkämpfe, aber ich glaube, wenn es um den geht, dann man ist da eng dabei, dann muss man natürlich auch alles mitmachen. Aber ich glaube, speziell bei Olympischen Spielen, wenn es nur alle 4 Jahre ist, dann muss man dann schon da den Fokus drauf legen.
Ja, glaube ich auch. Hat schon immer noch die größte Bedeutung für uns.
Kira, wir wollen mit dir natürlich auch noch kurz auf die Rennen der Herren in Wengen blicken, die mit vielen Ausfällen und vielen schlimmen Stürzen, insbesondere natürlich von Alexander Olmert-Kilde, Alexi Pantyro und Marco Kohler am Wochenende für viel Aufregung gesorgt haben. Sebastian Holzmann hat uns nach seinem tollen 14. Platz im Slalom am Wochenende noch eine Sprachnachricht zukommen lassen und die wollen wir uns jetzt einmal vorher noch zusammen anhören.
So, jetzt der Coco. Schönen Abend. Servus zusammen. Mein kurzer Report zu Wengen. Zunächst erstmal zu meinen eigenen Rennen. Erster Durchgang war solide. Hatte leider einen kleinen Fehler, Ausfahrt steil an. War dann auf dem 21. Platz, was aber grundsätzlich gar nicht so schlecht war für den zweiten Durchgang, weil die Piste extrem gut war. Und da bin ich dann wirklich Attacke gefahren, habe viel riskiert und es wäre sich fast bis ganz unten ausgegangen. Ich habe leider über die letzte Welle noch einen kleinen Hakler eingebaut. Und das hat mir dann nochmal 3-4 Zehntel gekostet, sonst wäre es sicherlich in die Top 10 mal gegangen. Nichtsdestotrotz, mit einem weiteren Top 15 bin ich sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Konstante Leistungen in letzter Zeit, ich hoffe, ich kann so weitermachen. Das ist viel wert, gerade für die Startnummer. Und ja, kurz noch in die ganze Problematik mit den Stürzen und Verletzungen darüber zu reden. Es war schon sehr präsent. Also wir sind angekommen, als die Abfahrer gerade beim Abreisen waren. Das heißt, wir konnten noch mit allen sprechen. Denen war auch alle so ein bisschen ulmig, kann man sagen. Und habe schon auch angesehen, dass die richtig aufgearbeitet waren, weil es einfach extrem intensiv war. So aus meiner Sicht finde ich es auch extrem sinnlos, so viele Rennen an einem Ort, beziehungsweise 2 Abfahrten an einem Ort zu machen. Und es ist einfach extrem fordernd. Dazu noch die längste Abfahrt der Welt mit die höchsten Geschwindigkeit überhaupt, die man bei einer Abfahrt erreichen kann. Und extrem bitter für die, die sich verletzt haben. Extrem bitter für unseren Sport, weil es keine gute Werbung ist, weil es schockierende Momente sind. Und ich hoffe, dass sich was ändern wird in der Hinsicht. Und mit dem Strich muss nur irgendwelchen Superstars erst was passieren, bevor man wirklich drüber redet, weil es war von Anfang an schon sinnlos. Und ich glaube aber, dass man da grundsätzlich an dem FIS-Kalender schrauben muss, um das Problem in den Griff zu bekommen. Aber das sind andere Personen, die da zuständig sind. Ich kann jetzt nur aus meiner Sicht das so sagen, was ich da sehe, wie ich mich gefühlt habe und wie die anderen oder was für einen Eindruck die anderen Jungs gemacht haben, als ich sie gesehen habe. Ganz liebe Grüße, Glückwunsch auch an die Kira für ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Ich glaube, es war auch nicht einfach, gerade nach dem Sturz extrem gute Leistung. Schade, dass es dann beim zweiten Rennen nicht ganz aufgegangen ist. Aber so ist halt der Skisport. Grüße an Finzi, der daheim eine coole Leistung zeigen konnte in Oberstdorf. Und natürlich Grüße an Moritz und an Coco. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder oder hören uns bald wieder. Liebe Grüße. Servus.
Ganz kurz hat er gesagt. Hat nicht ganz funktioniert.
Sehr ausführlich. Schön. Vielen Dank, Sebi. Glückwunsch zurück zum nächsten Top 15.
Sieht man sich eigentlich manchmal?
Sehr selten, tatsächlich. Also, sobald die Rennsaison losgeht, eigentlich gar nicht mehr bis zum Finale oder zur deutschen Meisterschaft. Das ist echt immer ziemlich krass. Aber selbst unter uns Damen, also die Lena ist ja auch meine Sommertrainingspartnerin. Und wir haben uns dann auch mal im Oktober irgendwann haben wir uns verabschiedet und gesagt, okay, wir sehen uns im März, weil es echt, das ist krass. Nicht mal so im Conditraining sehen wir uns, weil halt immer irgendwer beim Training ist oder auf Rennen. Und da hat man wirklich wenig Schnittpunkte.
Ja klar, als Technikspezialistin, wenn sie Rennen hat, hast du frei und genauso ist es andersrum.
Genau. Und so ist es beim Sebi und bei mir im Prinzip auch.
Aber dann lass uns doch mal auf Wengen schauen. Wie hast du denn das Wochenende erlebt?
Ja, es war wirklich krass. Auch was wir so in Zauchensee mitbekommen haben, haben natürlich immer die Rennen danach angeschaut. Und es ist schon sehr schockierend zu sehen, wie viel tatsächlich passiert ist. Natürlich kann man sagen, ja, das hätte man ja auch im Vorfeld schon sagen können, dass es zu viel wird. Aber letztendlich merkt man es dann doch immer erst, wenn es zu spät ist oder wenn halt irgendwas Großes passiert ist oder sich berühmte Leute verletzt haben, so wie in diesem Fall. Gute Besserung auch in diesem Sinne an alle. Und es ist schon bedenklich, diese Entwicklung. Die erste Reaktion hat jetzt, glaube ich, Markus Walder schon gezeigt, der gesagt hat, unter seiner Führung wird es keine Nachholrennen mehr geben, glaube ich. Ist natürlich auch wieder ein bisschen schade, weil wir Athleten freuen uns natürlich auch, wenn irgendwelche ausgefallenen Rennen nachgeholt werden, aber ich bin da absolut auch bei Sebis Meinung, das muss wirklich nicht in Wengen sein, bei der längsten und schnellsten Abfahrt der Welt, die wirklich so fordernd ist. Also wer diese Rennen angeschaut hat, der sieht, was da für Kräfte wirken. Das ist unglaublich und ja, ist sicherlich der falsche Ort dafür gewesen. Und grundsätzlich bin ich auch der Meinung, Abfahrten oder vor allem Abfahrten nachzuholen an den Klassikerorten wie Kitzbühel oder Wengen oder überhaupt Doppelabfahrten dort anzusetzen, da verliert natürlich dann auch das Rennen ein bisschen an Wert und ist dann auch irgendwie komisch, wenn eine Abfahrt dann verkürzt ist und dann ist die andere, die Samstagsabfahrt ist erst die richtige Abfahrt. Da fragt man sich dann auch, für was gibt's dann überhaupt zwei?
Das habe ich mir auch schon gedacht, vor allem, das ist ja der Klassiker oder hat dann die ganzen Klassiker, die leben ja genau davon, dass es eben nur die eine Abfahrt gibt jedes Jahr. Und dann so eine verkürzte Abfahrt noch davor, das wirkt schon sehr, sehr irgendwie so reingeschoben noch. Also so, ja, wir brauchen nochmal ein Rennen und das machen wir jetzt da direkt noch davor, weil wenn man da eh schon ist, so ungefähr. Aber ich finde auch, dass es...
Ja, dann sind wir natürlich wieder bei dem Punkt Kalenderplanung. Welche Rennen werden denn danach geholt? Das sind natürlich auch dann oft diese Rennen von Tervinia, die irgendwie ausgefallen sind und deswegen irgendwo den Kalender zerstören. Das ist halt grundsätzlich ein sehr, sehr schwieriges Thema und wahrscheinlich auch emotionales Thema. Aber es ist schon erstaunlich, wer da eigentlich die Entscheidungen letztendlich fällt. Weil also von uns Athleten ist da, glaube ich, keiner dafür gewesen. Aber irgendwie kommt es dann doch immer wieder in den Kalender rein. Und vielleicht muss man da auch von FIS-Seiten wieder mehr und enger mit den FIS-Athletensprechern zusammenarbeiten, weil ich glaube, die sehen auch, dass das einfach zu viel ist. Das sind auch ehemalige Athleten, die wissen genau, wie hoch das Pensum ist und wie anstrengend die Abfahrten sind. Und ich glaube nicht, dass die das für gut heißen würden.
Ja, ich glaube aber, dass da im Endeffekt sind halt jedes Rennen, das ausfällt, kostet halt einfach Geld. Und deswegen wird das ja dann immer noch irgendwo nachgeholt. Aber klar, also so, wenn es dann auf die Sicherheit oder um die Sicherheit der Athleten geht, dann macht es natürlich gar keinen Sinn mehr. Aber ich glaube nicht, dass es einen anderen Grund gibt, außer dass es einfach Geld kostet, wenn man so ein Rennen absagen muss.
Das glaube ich auch, aber das ist doch genau schade, weil letztendlich geht es auch um uns Athleten und wie du sagst, die Sicherheit von uns Athleten. Und dann kann es einfach nicht sein, dass das Geld über die Sicherheit entscheidet.
Wir haben bei uns bei Eurosport nach den schlimmen Stürzen am Wochenende ein langes Interview mit Hilde Gerg geführt, die einen ganz interessanten Punkt gesagt hat. Sie meinte, dass man nicht immer nur zu FIS sagen darf, die Athleten brauchen mehr Mitspracherecht, sondern sie müssen es einfach tun. Es geht um ihren Körper. Sie sind diejenigen, die riskieren und dort runterfahren. Wenn sich die Sportler dahingehend äußern, die Abfahrten nicht da und da nachholen zu wollen, dann werden die Verantwortlichen reagieren. Ist es wirklich so einfach?
Nee, das glaube ich nämlich nicht. Da sind auch ganz, ganz andere, die da mitsprechen. Und da muss man auch erstmal den Mut haben, als Athlet oder als ganze Mannschaft da dagegen zu sprechen. Und wir haben das allein schon unter uns Athleten teilweise, die Diskussionen. Wenn ich auch schon Athletensprecher war, bei den einzelnen Rennen gibt es ja auch immer Athletensprecher, die einfach ihre Meinung zur Piste oder Kurssetzung oder irgendwas sagen können, wenn irgendwas nicht passt. Und wo wir schon teilweise diskutiert haben und gesagt haben, die Piste ist unfahrbar. Und 10 Minuten später kommen irgendwelche Athleten von bestimmten Nationen daher und sagen, ah nee, wir wollen doch fahren. Und da weißt du halt ganz genau, da setzen die Trainer, der Verband, wer auch immer, dann so einen Druck auch auf die Athleten aus, das ist dann fast nicht mehr durchzusetzen für uns Athleten.
Du hast es gerade schon, ja.
Und dann kommt natürlich noch dazu, gerade junge Athleten wollen natürlich auch fahren oder wenn es dann auch wieder ums Geld geht, dann sagt man, ja, will ich jetzt nicht drauf verzichten oder so. Oder ist natürlich eine wichtige Chance für Punkte. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriges Thema, das nur auf die Athleten runterzubrechen.
Ja, weil da ist man doch eigentlich in so einem Zwiespalt drin. Natürlich hat man jetzt nach dem Wochenende in Wengen gesagt, okay, eigentlich ist das die Belastung des Rennkalenders zu hoch. Gleichzeitig ist man aber als Athlet doch auch über jedes Rennen traurig, was ausfällt. Gerade euch Speedathleten hat das ja diesen Winter wirklich krass getroffen. Bei den Herren sind 5 Rennen ausgefallen. Man hat zwar 1 in Gröden nachgeholt, jetzt 1 am Lauberhorn. Aber auch bei euch Damen sind 3 Rennen ausgefallen. Davon hat man, ich glaube, ja jetzt diesen einen Super-G in Zauchensee nachgeholt.
Genau, ja.
Also man ist da doch in so einem Zwiespalt drin. Und es ist unfassbar schwierig, da eigentlich eine richtige Entscheidung zu treffen.
Total. Deswegen habe ich auch vorher gesagt, bei Wengen im Nachhinein kann man natürlich sagen, das ist zu viel. Aber im Voraus ist jeder erstmal froh, dass die Rennen überhaupt stattfinden können. Und wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen das Thema in letzter Zeit, warum viele Rennen einfach auch durchgedrückt werden, weil am Anfang so viel ausgefallen ist. Und das will man halt auf keinen Fall, dass das irgend oder wollte man nicht, dass es so weitergeht. Und drum wird vielleicht auch das eine oder andere Mal über das Risiko ein bisschen hinweggesehen. Wir haben auch in Chabinia die Situation gehabt, wo unsere letzte Abfahrt, die letztmögliche Abfahrt, ja dann zum Glück schlussendlich abgesagt wurde. Aber da wurde lange, lange diskutiert, wo uns eigentlich Athleten schon klar war, das ist unfahrbar heute. Aber die wollen natürlich unbedingt dieses Rennen haben, weil Geld, weil der ganze Ruf von Chabinia auf dem Spiel stand und so weiter. Also das ist, ist, glaube ich, sehr emotional, auch für die FIS, auch für die Veranstalter und dementsprechend schwierig, da eben auch rationale Entscheidungen zu treffen.
Ja, wahrscheinlich muss man da sich mal in alle verschiedenen Standpunkte hineinversetzen, weil jeder hat da eine ganz andere Sicht drauf. Ich denke, die in Chavinia, für die war das halt ganz extrem, weil wie viele Rennen sind jetzt hintereinander abgesagt worden irgendwann?
8 Stück, letztes Jahr 4 und dieses Jahr 4.
Ja, dann überlegt man wahrscheinlich irgendwann geht dann automatisch die Schmerzgrenze so ein bisschen runter und überlegt dann vielleicht, ja, jetzt sind die Bedingungen nicht 100%, aber jetzt müssen wir es jetzt mal durchziehen und das ist halt dann fatal. Aber ich glaube, nächstes Jahr wird es einfach mal schön Wetter und dann geht's vielleicht. Oder ist es überhaupt wieder geplant in Geminia?
Das weiß man, glaube ich, noch nicht so genau, ob es tatsächlich es wieder in den Kalender reinschafft oder nicht. Ist auch immer alles so ein Thema mit den Verträgen, mit den Sponsoren und so weiter. Deswegen, ja, wir sind auch gespannt, was uns dann die FIS präsentiert letztendlich.
Ich muss sagen, was Geminia angeht, ich war, also natürlich keine Frage, das ist unfassbar traurig für die ganzen freiwilligen Helfer, die diese zwei Wochenenden von Herren und Damen dort alles getan haben.
Und noch viele, viele Wochen davor. Ich habe mit welchen gesprochen, die waren insgesamt 6 Wochen da. 6 Wochen dafür, dass nichts stattgefunden hat. Das ist schon sehr, sehr bitter, wirklich. Also es hat auch uns Athleten leid getan, das zu sehen.
Ja, definitiv. Aber ich muss sagen, gleichzeitig war ich auch insgeheim ganz froh, als auch noch euer Rennwochenende komplett ausgefallen ist. Weil ich mir gedacht habe, vielleicht lernt die FIS ja am Ende des Tages doch mal daraus und überlegt trotzdem noch mal darüber nach, vielleicht die Rennen nicht einfach zu einem späteren Zeitpunkt in der Saison zu machen.
Ja, das stimmt. Ging mir ein bisschen ähnlich. Aber wie wir jetzt schon die ganze Zeit gesagt haben, da gibt es noch ganz, ganz andere Einflüsse als jetzt nur irgendwelche rationalen Gedanken. Das sind Verträge, Verpflichtungen, wo die auch drinstecken. Zudem kommt dann noch der ganze Tourismus drumherum, was ich auch schon gehört habe, was in Geminia bzw. Zermatt einen späteren Zeitpunkt verhindern würde, weil die ganze Hotellerie das gar nicht mehr packen würde. Also das sind so viele Gesichtspunkte bei dem Ganzen. Es ist sicherlich eine schwere Situation, aber ich hoffe, dass es irgendeine Veränderung gibt und hoffentlich auch eine Veränderung zum Besseren.
Was mich mal noch interessieren wird, weil wir haben jetzt an dem Tag, an dem der Kälte gestürzt ist, haben wir hin und her geschrieben, auch in unserer SkiHappens-Gruppe. Und ja, ich habe mich mit vielen unterhalten und jeder hatte eine andere Information, was er jetzt hat. Und das war ja so ein Hin und Her. Kriegt man eigentlich da, also wenn jetzt nicht das Beispiel Kälte, sondern einfach generell, wenn jetzt jemand stürzt, bekommt man das überhaupt so mit oder wird das irgendwie mitgeteilt, okay, Person XY hat jetzt die Verletzung, weil das war ja, da kamen dann verschiedenste Meldungen und offener Unterschenkelbruch, offener Oberschenkelbruch und dann war es doch nur eine Schnittwunde und das war schon sehr, sehr wild. Ist es als, wenn man dann jetzt, wenn jetzt jemand stürzt, zum Beispiel bei euch jetzt im Weltcup, dann ist es ja eigentlich für euch gar nicht so interessant, das jetzt zu wissen, oder?
Nee, aber ich glaube, das ist so ein bisschen menschlich, dass man wissen will, was denn passiert ist oder was jetzt los ist, wie es der Person geht auch. Das Gute ist, irgendwann kommt immer der richtige Funk mal an und dann stimmt die Info auch. Aber mir ging es ähnlich, vor allem bei Kilde jetzt. Da ist schon sehr, sehr viel davor kursiert, was denn alles passiert sein könnte. Und letztendlich ist immer die beste Quelle, wenn man irgendwelche aus der gleichen Nation fragt. Die wissen dann doch meistens die korrekte Antwort darauf. Und die konnten mir auch gleich sagen, dass es nur eine Schnittwunde war. Und was auch immer ganz lustig ist, ist so der Service-Männer-Funk. der geht immer ziemlich rund bei solchen Sachen. Die wissen alle immer ganz genau Bescheid. Aber verbreiten natürlich auch gerne mal irgendwelche wilden Gerüchte. Deswegen, da hört man eigentlich die meisten Infos immer.
Aber es ist doch auch krass, was diesen Winter schon alles abgegangen ist. Also es sind ja schon so viele Athleten und Athletinnen wirklich schlimm gestürzt.
Ja, ist auf jeden Fall sehr bedenklich, wie viele schwere Verletzungen schon waren. Und wie man jetzt eben vor allem auf der Herrenseite auch gesehen hat, wie viele Top-Leute auch in den letzten Wochen sich schwer verletzt haben. Das sind, wie der Sebi vorher auch schon gesagt hat, vielleicht ist es auch mal ganz gut, in Anführungszeichen, für uns Athleten, dass die FIS da auch einfach mal wachgerüttelt wird und man sieht, es sind nicht nur irgendwelche hinter den 30, die sich verletzen, weil sie halt nicht fit sind oder nicht erfahren genug sind oder nicht gut genug Skifahren, sondern auch wirklich die allerbesten. Und vielleicht regt es dann doch ein bisschen mehr zum Nachdenken an.
Ja, man kann sich da jetzt eher auch wieder so ein bisschen fragen beim Kilde, an was hat es gelegen, weil er war ja irgendwie nicht fit. Also irgendwie
leicht angeschlagen.
Hat er, glaube eine Erkältung gehabt oder und ja, also ich glaube, aber das ist trotzdem, ich glaube, dass ihm die Kräfte komplett ausgehen, das ist dann doch am unwahrscheinlichsten von allen Athleten.
Also das kann ich mir einfach auch nicht vorstellen. Natürlich ist er angeschlagen und er war sicher nicht bei 100% seiner Kräfte, aber ich würde behaupten, dass selbst 90% von Kildes Kräften immer noch mehr sind als von vielen, vielen anderen Fahrern. Und das war auch ein Fahrfehler da unten, bisschen in Innenski, dann ist ihm der Ski nochmal weggegangen. Es war vielleicht eine Kombination aus allem. Aber letztendlich sieht man ja auch, er hat eine Schnittverletzung gehabt und nicht irgendwie einen Kreuzbandriss oder sowas. Also es ist, sein Körper an sich ist stabil, auch bei so einem Aufprall im Netz, auch bei so einem Sturz. Und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass dem irgendwie extrem die Kraft ausgegangen ist.
Ja, und ich glaube dann, wie es der Sebi auch vorhin gesagt hat, es hört sich so hart an, aber es muss dann wirklich mal ein Top-Athlet sich wirklich wehtun, dass was passiert. Oder dass vielleicht eine Konsequenz daraus gezogen wird, aber in dem Fall hat er sich ja wirklich, also er hat sich sicher wehtan, aber es ist jetzt noch halbwegs glimpflich ausgegangen. Aber es war halt so präsent, dass jetzt halt auf einmal eine krasse Diskussion ausbrochen ist.
Ja, total. Also ich glaube, wenn das irgendwer anderes gewesen wäre mit Startnummer 50 aufwärts, dann hätte Markus Walder wahrscheinlich nicht so drauf reagiert, wie er es nach dem Kildesturz gemacht hat. Also ja, wie gesagt, vielleicht ist es auch mal an der Zeit gewesen, dass, oder was heißt an der Zeit, das ist blöd ausgedrückt, aber vielleicht war es wichtig für unseren Sport, dieser Sturz.
Um jetzt einmal noch kurz zur Aussage von Markus Waldner zurückzukommen, der ja gesagt hat, dass es unter ihm als Renndirektor in Zukunft sicherlich keine Nachholrennen mehr geben wird. Was würdest du dir denn wünschen?
Sie einfach nur an den richtigen Orten zu machen. Oder Alternative, vielleicht einfach auch die Saison so zu entzerren, dass man zwischendurch mal mehr Puffer hat, dass man solche Rennen einschieben könnte, weil dass der Kalender wirklich 100% so gefahren wird, wie er geplant ist, die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, ziemlich gering. Also dafür sind wir einfach zu sehr dem Wetter ausgesetzt, es ist ein Freiluftsport, es gibt Wind, es gibt Schneefall, es gibt auch Regen, hatten wir auch schon. Und deswegen ist eigentlich fast klar, dass nicht das Wetter stabil ist über 4 Monate hinweg. Und vielleicht muss man dann einfach mal, wo auch immer, vielleicht irgendwie nach den ersten Rennen mal einen kleinen Break reinmachen und dann nochmal nach dem zweiten Drittel, so dass man da vielleicht solche Rennen nachholen könnte. Weil wie gesagt, wir wollen die Rennen ja auch fahren. Wir sind ja auch heiß drauf und freuen uns, wenn alles durchgezogen werden kann. Aber wenn es natürlich dann bedeutet, dass der Kalender immer noch enger wird, dann steigt eben das Risiko wieder so, wie man es jetzt gesehen hat.
Auf was freust du dich dann noch am meisten diese Saison? Oder auf was bist du am heißesten? Ja, kann
am heißesten.
Sagen. Ja, auf am heißesten, ja, genau.
Ach, da gibt es noch einiges eigentlich. Es kommen jetzt wirklich ein paar sehr coole Rennen mit Cortina, natürlich ein sehr besonderer Ort für mich, einer meiner Lieblings-Weltcups und dann endlich wieder Heimweltcup. Garmisch steht wieder an. Freue ich mich auch sehr drauf, auch diesmal wieder mit einer Abfahrt. Ich weiß jetzt schon von ganz vielen Freunden und Verwandten von mir, die da sein werden. Das ist auch immer sehr schön, wenn man die dabei haben kann und hoffe natürlich, dass auch sonst ganz viele Zuschauer kommen. Und dann haben wir noch Kvitfjell im Programm, wo ich ja noch eine kleine Rechnung offen habe von letztem Jahr, wo ich ärgerlich ausgeschieden bin in der Abfahrt, weil ich eingefädelt habe. Aber die Abfahrt gefällt mir an sich auch sehr, sehr gut. Also es kommen wirklich noch viele Stationen, wo ich mich sehr drauf freue und dementsprechend motiviert jetzt auch bin, wenn es mir jetzt dann auch wieder gut geht nach meinem Sturz, dass ich da dann wieder voll angreifen kann.
Ich bin in Garmisch auf jeden Fall auch vor Ort. Ich wohne da ja auch. Also schneemäßig schaut es bisher auch wirklich ganz gut aus. Solange es kalt bleibt, ist alles gut.
Habe ich auch gehört, dass es ganz gut ausschaut. Hoffen wir, dass nicht dann genau
Ach
wieder
Gott,
die warme
nicht.
Periode kommt. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir da dieses Jahr coole Rennen haben werden. Und wie gesagt, Heimweltcup ist natürlich immer was ganz Besonderes. Und auch von der Stimmung ist Garmisch schon einer der coolsten Orte.
Kira, dann wünschen wir dir auf jeden Fall eine gute und schnelle Genesung noch, gute Besserung.
Vielen, vielen Dank. Finzi, dir auch noch natürlich eine erfolgreiche Saison.
Danke.
Auch wenn es sehr löchriger Weltcup-Kalender ist und die Form vielleicht noch nicht ganz so war, aber ich bin mir sicher, wir machen das beide noch ziemlich gut durch den Rest der Saison.
Ja, also ich kann das auch nur zurückgeben und wünsche dir auch nur alles Gute und ja, ich glaube, da kommen jetzt dann auf jeden Fall noch ein paar Highlights auf uns zu.
Genau. Alles Gute.
Danke.
Danke für deine Zeit. Falls ihr uns ansonsten noch irgendetwas sagen wollt, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben an ski.happens oder auch gerne eine E-Mail an team@skihappens.de. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder nächste Woche. Macht's gut. Ciao.